Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Der erste Tag der US Open ist beendet. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Breakfast at Flushing. Hier unser Daily zu den US Open von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und die Nacht durchgemacht hat Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war doch schon mal wieder ein ganz netter Auftakt in die Grand Slam Saison, oder?
Ja, wir hatten heute nicht die eine ganz große Sensation oder die riesige Geschichte, aber ich würde sagen, das war ein angenehmer Tag an Tennis mit unterhaltsamen Spielen, ein paar Spielen, die vielleicht eher so nebenher weggeplätschert sind, aber insgesamt würde ich sagen, ein unterhaltsamer Auftakt in die US Open.
Mit 2-, ja?
Wie immer.
Wie immer. Wir fangen an bei den Damen, weil da gab es ein Match, was von allen mit viel Spannung erwartet worden war. Das war nämlich das Match von Serena Williams gegen Maria Sharapova. Die beiden haben schon 21 Mal vorher gegeneinander gespielt. Dieses war das 22. Duell. Und wie so häufig hat es Serena Williams geschafft, in diesen Situationen gegen Maria Sharapova ihr bestes Tennis auszupacken. Es ging am Ende 6-1, 6-1 aus. Und Maria Sharapova hat gar nicht mal so schlecht gespielt. Aber Serena Williams hat hier mal gleich so einen richtigen Stempel aufgedrückt auf diesen ersten Tag und hat das Match komplett beherrscht. Und wie so häufig hat sie Maria Sharapova wirklich gar keine Chance gelassen.
Es war mal wieder erstaunlich. Du hast gesagt, so schlecht hat Maria Sharapova wirklich nicht gespielt. Sie hatte ein großes Problem. Das war der zweite Ausschlag. Da hat sie 0 von 10 Punkten am Ende des Matches gehabt. Einfach weil Serena sie da wirklich überrollt hat. Aber es war, ja, die alte Erkenntnis, die wir haben, wenn die beiden aufeinandertreffen. Serena ist in allem ein bisschen besser als Maria Sharapova, ist aber besonders motiviert gegen Maria Sharapova. Wir erinnern uns damals, als Sharapova auf die Tour kam, als sie Wimbledon im Finale gegen Serena gewann. Das hatte Serena alles nicht so sehr gepasst, der Hype, der dann auch ausbrach. Und Sharapova gewann dann ja auch beim Jahresendturnier noch gegen Serena Williams und eben hat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, die Serena so nicht bekommen hat oder so hat sie es zumindest gefühlt bekommen hat am Anfang der Karriere und hat sich da dann anscheinend wirklich das Ziel gesetzt, gegen Sharapova stets zu gewinnen. Und seitdem hat sie eigentlich jedes Mal eine sehr konzentrierte Leistung gegen Sharapova gebraucht. Und das ist ja häufig bei ihr der Schlüssel, dass sie in der Lage ist, konzentriert von Anfang bis zum Ende gegen die Spielerin aufzutreten. Und das war heute wieder der Fall. Die Grundschläge sahen gut aus. Da war eben eine Frage, wie steht es um ihren Rücken nach der Aufgabe im Finale von Toronto. Aber kein großes Problem. Kleines Steigerungspotenzial, denke ich, noch möglich beim Aufschlag, aber beim Return hat es schon wieder sehr gut gepasst. Ja, und jetzt muss man mal gucken, was bedeutet das für die nächsten Runden? War das jetzt eine Ausnahme, einfach weil da Sharapova stand, oder wird Serena jetzt hier durchs Draw durchmarschieren? Immerhin, sie bekommt jetzt ein paar Spieler, die recht variabel sind, die was anderes von ihr fordern werden, als eine Sharapova das heute gemacht hat.
Serena Williams hat hier, wie gesagt, einen ganz klaren ersten Stempel aufgedrückt, diesem Turnier. Wie gesagt, 6-1, 6-1. Hinterher wurde sie dann auch noch angesprochen auf Carlos Ramos, der letztes Jahr das Finale ja geleitet hatte und der mit Serena Williams, wenn man es gnädig ausdrücken will, ein wenig aneinander geraten ist. Und sie hat hinterher auf die Frage, ob sie das kommentieren möchte, dass Carlos Ramos ihre Spiele nicht schießen wird, hat sie gesagt, ich weiß nicht, wer der Mann ist. Und das war typische Serena Williams Antwort und man hat so ein bisschen das Gefühl, sie ist schon wieder im Competition-Mode. Sie will unbedingt diese 24.
Ja, die will sie ganz sicher. Wir hatten, also ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen? Ich habe sie nur gelesen mit ihrer Antwort eben auf die Carlos Ramos-Frage. Es gab in den letzten Tagen noch eine größere Doku auf ESPN in den USA, wo sie versucht haben, die ganze Geschichte aufzuarbeiten. Beide haben aber nicht drüber gesprochen, Ramos wie Serena. Auf jeden Fall wurde dort erwähnt, dass es direkt nach dem Finale im letzten Jahr ein Treffen zwischen den beiden gegeben hätte, quasi noch an dem Abend selber, wo sie ja sich entschieden hätten, nicht einer Meinung zu sein, aber im Endeffekt auch Frieden geschlossen haben. Von daher etwas erstaunlich, dass Serena da jetzt nochmal nachkartet, ein Jahr später auf der anderen Seite. Wir haben es von ihr in der Vergangenheit immer wieder gesehen, auch was ich sonst aus der Pressekonferenz gelesen habe. Es gab einige klassische Serena-Höhepunkte, wo sie einfach gezeigt hat, dass sie ein Mensch ist, der auch über das Tennis hinaus reflektiert. Und dann gab es Sachen, die zumindest im Geschriebenen so wirken, als seien sie ein bisschen ein bisschen unnötig gewesen.
Ich habe es auch nur gelesen. Serena Williams has her game face on, wie die Amerikaner sagen. Sie gewinnt 6-1 gegen Maria Sharapova und trifft jetzt auf die talentierte Nachwuchsamerikanerin Catherine McNally, die hier mit einer Wildcard ins Turnier gekommen war und gegen Timia Baczynski mit 6-4 und 6-1 gewonnen hat. In der dritten Runde könnte Suwaje warten. Die hat nämlich in 3 Sätzen gestern ganz, ganz knapp gegen Jana Cepelova gewonnen. 6-4, 5-7, 6-3. Und die spielt in der zweiten Runde gegen Karolina Muchova. 6-4, 6-4 gegen Elena Rybakina. Könnte ein Highlight werden der zweiten Runde, Muchova gegen Suwaje.
Ja, von IG habe ich so viel nicht gesehen, von Muchova ein bisschen. Das hat mir gut gefallen, was sie da heute wieder gespielt hat. Wir hatten im Sommer mal über Rybakina gesprochen, die gerade ihren Durchbruch auf der WTA-Tour schafft, die eine ja, sehr gefährliche Powerspielerin ist. Aber Muchova hat gezeigt, welche komplette Spielerin vielleicht abseits des Returns sie ist in diesem Match und gegen Hiji, das sollte sehr unterhaltsam werden. Beides wirklich variable Spielerinnen. Muchova kommt sehr gerne ans Netz, hat immer wieder gesagt, Vorbild ist Roger Federer. Vieles in ihrem Spiel erinnert ein bisschen an Federer. Und von daher, das könnte gegen Hiji ein Höhepunkt werden. Und dann wohl gegen Serena Williams in der dritten Runde. Also das ist ein schöner Teil der Damenauslosung.
Wer ausgeschieden ist, ist Angelique Kerber. Die hat gestern gegen Kristina Mladenovic mit 5-7, 6-0 und 4-6 verloren. Kristina Mladenovic Coach Sascha Barjin wurde vorher von Tennisnet interviewt und hatte gesagt, ja, es gibt gegen Angelique Kerber schon eine Taktik, die man machen kann. Man kann verschiedene Höhen nutzen, verschiedene Höhen des Balles nutzen. Man kann verschiedene Tempi des Balles nutzen. Man kann verschiedene Spinarten nutzen. Und diesen Matchplan hatte Kristina Mladenovic dort gestern komplett auf den Platz gebracht. Der erste Satz war hart umkämpft. Den gewann Kristina Mladenovic, wie gesagt, mit 7-5. Der zweite Satz, da musste Mladenovic sich eines Medical Timeout unterziehen am Rücken und den Satz schenkte sie dann her mit 0-6 und im dritten Satz konnte sie einen Break dann transportieren beziehungsweise konnte dann bei 4-4 das entscheidende Break machen und ausservieren zum 6-4. Für Angelique Kerber ist es eine große Enttäuschung, weil sie war gestern nicht so schlecht wie zum Beispiel in den letzten Wochen. Sie hat ordentlich gespielt, aber sie hatte gegen dieses Mittel der hohen Bälle auf ihre Rückhand und dann hatte sie überhaupt kein Mittel, weil diesen Ballwechsel hohe Ball auf die Rückhand von Angelique Kerber, die bringt ihn nur kurz zurück und Kristina Mladenovic kann ihn dann versenken, den Ball als Winner. Den Ball, glaube ich, haben wir gestern 25 oder 30 Mal gesehen.
Ja, ohne Übertreibung. Es ist so ein bisschen was von dem Match bleibt, die vielen hohen Bälle, die Mladenovic zurückbekommen hat, ins Halbfeld getreten ist und dort dann einen relativ sicheren Winner untergebracht hat. Ich würde dir zustimmen. Ich glaube, wir müssen das Match so ein bisschen aus dem Kontext herausnehmen, der Formkrise, die Angelique Kerber im Moment durchläuft. Sie hat kein gutes Grand-Slam-Jahr gehabt, hat ein paar Höhepunkte generell in der Saison gehabt, natürlich das Finale in Indian Wells. Allen voran die letzten beiden Turniere nach Wimbledon, jetzt quasi direkte Vorbereitung für den US Open, waren nicht sonderlich gut. Aber ich fand sie jetzt auch nicht richtig schlecht in diesem Match. Und für mich war hier das Problem eher taktischer als unbedingt Form-Natur. Und das hat Mladenovic gut gemacht. Man sieht, man hat gesehen, wo Mladenovic verwundbar ist, wenn sie wirklich mit Tempo in die Vordecke geschickt wird. Und das ist Kerber immer mal wieder gelungen. Und dann hatte Mladenovic ein Problem. Und Mladenovic war schon ein bisschen nervös, würde ich sagen, in den engen Situationen. Auch weil Kerber eben doch relativ viel zurückbekommen hat. Und ich würde Kerber hier auch wirklich oder würde herausstreichen wollen, dass Kerber für mich motiviert wirkte. Das war so ein bisschen, was ihr in diesem Jahr nachhing, dass der Eindruck entstand, dass sie in manchem Entscheidungssatz einfach recht schnell das Match verloren hat. Das war hier aber nicht der Fall. Sie blieb das ganze Match drin, aber eben diese Taktik, diese Variabilität von Mladenovic, das war am Ende entscheidend. Und da waren ja teilweise fast Mondbälle auf die Rückhand drin. Da waren eben ein Versuchen, ihr nicht einfach nur diese Winkel zu geben, ihr nicht einfach nur das Tempo zu geben, damit sie kontern kann, sondern wirklich sehr viel Höhen drin, wirklich, wirklich das Tempo variiert. Anfang des dritten Satzes war das Tempo auf einmal komplett draußen von Mladenovic. Das war einfach gut von Mladenovic gemacht, die geduldig ihre Angriffe in den entscheidenden Phasen vorbereitet hat und ein gutes Match gespielt hat. Und von daher eher, würde ich sagen, ein Taktikproblem diesmal als unbedingt ein Formproblem.
Sie hat 2 Finals in diesem Jahr erreicht. Sie hat 3 Halbfinals in diesem Jahr erreicht. Ich brauche mich nicht zum Anwalt von Angelique Kerber aufspielen. Die Grand-Slam-Saison von ihr war enttäuschend. Auch die letzten Monate, gerade so ab den French Open beziehungsweise dann Wimbledon, da war es dann doch eher eine enttäuschende Leistung von Angelique Kerber. Sie hat hinterher im Interview gesagt, dass sie noch keinen neuen Coach hat und sie im Moment noch überlegt, wen sie als neuen Coach dann nehmen wird. Im Moment sieht es so ein bisschen aus, dass sie ja ohne richtigen Weg ist. Im Moment. Sie hat, wie gesagt, nicht schlecht gespielt und ich glaube, auch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte sie das Match gestern gewonnen. Aber es werden interessante Monate oder es stehen interessante Monate vor ihr.
Ja, aber vielleicht auch Monate, die ihr ein bisschen entgegenkommen. Ich denke, wir haben nicht mehr den einen Höhepunkt. Sie wird sich wahrscheinlich nicht fürs Jahresendturnier qualifizieren. Ich gehe nicht davon aus, dass sie eins der großen Turniere in Asien unbedingt gewinnen kann, obwohl sie bestimmt gerne wollen würde. Ihr fehlt ja eben noch das Äquivalent eines Masters-Titels. Also wenn es in Wuhan oder in Peking klappt, dann würde sie das sicherlich gerne mitnehmen. Aber für sie steht jetzt sicherlich eher die Frage im Vordergrund, was soll der nächste Teil ihrer Karriere bringen? Das hat mir schon auch Wimbledon angesprochen. Was sind die Ziele? Was sind die Motivationen? Wen braucht sie dafür? Wen will sie an ihrer Seite haben? Und das wird sie sich jetzt wahrscheinlich gut überlegen müssen. Wir haben schon mal gesehen, dass sie in der Lage ist, dann wirklich mit Vorbereitung und neuem Coach eine gute bis sehr gute Saison hinzulegen. Ich traue das zu, das nochmal zu schaffen. Ihr Problem in Anführungszeichen könnte werden, dass eben immer mehr junge Spielerinnen durchstoßen, dass das Niveau oben an der Weltspitze gut ist und es sein kann, dass sich eine von den Spielerinnen irgendwann absetzt und dass sie nicht mehr so viele Chancen bekommen wird auf die großen Grand-Slam-Titel. Aber ich glaube, jetzt steht erstmal im Vordergrund wieder für sich im Prozess zu finden.
Angelique Kerber ist ausgeschieden. Kristina Mladenovic ist weitergekommen. Sie trifft jetzt auf Fiona Ferro, die ihre erste Runde gegen Daria Gavrilova mit 6:3 und 6:4 gewonnen hat. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Anastasia Sevastova hat im Nordpol-Südpol-Duell, wie wir es in der Vorschau genannt haben, gegen Jeannie Bouchard überhaupt keine Probleme gehabt. 6:3 gewonnen. Sie trifft jetzt auf Iga Swiatek. Die hat gegen Ivana Jurovic mit 6:0 und 6:1 eine sehr beeindruckende Leistung abgeliefert. Petra Martic gewann gegen Tamara Sidancek in 3 Sätzen, trifft auf Anna Bogdan, die Harriet Dart in 2 Sätzen besiegt hat. 2 Spielerinnen, die gestern große, große Probleme hatten, weiterzukommen. Das sind Karolina Pliskova und Ashleigh Barty, die von vielen genannt werden, wenn es darum geht, die Top 4 bzw. Top-Favoriten auf den Titel zu nennen. Ashleigh Barty hat im ersten Satz gegen Sarina Diaz nichts getroffen und damit übertreibe ich nicht mal. Sie hat 25 Punkte verloren, 19 davon mit Unforced Errors. Sarina Diaz musste den Ball nur reinbringen ins Spiel. Und Ashleigh Barty kümmerte sich um die Fehler. Als dann Barty es geschafft hat, den Ball innerhalb des Feldes unterzubringen, dann hatte sie nicht mehr die ganz großen Probleme. 1:6, 6:3, 6:2. Ashleigh Barty trifft auf Lauren Davis. Karolina Pliskova ihrerseits hatte gegen Teresa Martinschowa ganz, ganz große Probleme. 7:6, 7:6 ging es am Ende aus. Pliskova im ersten Satz fuchsteufelswild wegen der Unruhe auf dem Louis Armstrong Stadium. Im zweiten Satz führte sie schon mit 2 Breaks vor, musste beide wieder einkassieren und hat am Ende nur ganz knapp gewonnen. Pliskova und Barty gestern mit harten Tagen.
Ja, gewackelt und eines der großen Grand-Slam-Klischees ist ja eben immer diese erste Runde, die sie alle überstehen wollen. Und eben manchmal kommt es wie ein Klischee daher, wenn es die Spieler und Spielerinnen aussprechen. Aber ich glaube, das war jetzt ein doppelter Fall, wo eben genau das eingetreten ist. Martinčová hat aus meiner Sicht gut retourniert und hat damit Pliskova das Leben relativ schwer gemacht, weil sie ihr die einfachen oder viele der einfachen Punkte und schnellen Punkte genommen hat und Pliskova musste eben wirklich hart dafür arbeiten, aber man muss ihr dann eben auch sagen, dass sie das in den Griff bekommen hat, das hat sie gut gemacht und wir hatten angesprochen, ihre Auslosung ist gut, sie wird sich dessen bewusst sein, dass sie eine Chance hat, hier endlich ihren ersten Grand Slam Titel zu gewinnen, einfach dadurch, dass sie in einem guten Teil der Auslosung gelandet ist und Es war wirklich ein Zitter- und Arbeitssieg. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn wir hier noch einen dritten Satz erlebt hätten. Aber eben, ich glaube, das kann sie abhaken und irgendwie die erste Runde überstanden. Und was mir bei Barty gefallen hat, war, dass sie eben wirklich nervenstark geblieben ist. Wenn auch der Kontext natürlich ein anderer war, hat es mich fast ein bisschen an das Halbfinale bei den French Open erinnert, wo sie am Anfang von Anisimova überrollt wurde und dann aber einfach konzentriert in dem Match drin geblieben ist und weiter davon überzeugt war, dass ihr Spiel, ihre Taktik sie am Ende zum Sieg bringen würden. Und das war hier auch der Fall. Spätestens als sie dann Mitte des zweiten Satzes ihre Gegnerin geknackt hatte, also gegen Diaz das entscheidende Break geholt hatte, da war ich mir sicher, dass sie das nach Hause bringen würde. Und das war quasi heute für sie ihre große Aufgabe. Die Aufgabe eben nicht gut oder überragend zu spielen, sondern einfach diesen Nerven-Showdown zu überstehen. Und das hat sie geschafft. Und sie wird gefordert werden in den nächsten Runden. Wahrscheinlich vor allem in der dritten Runde, wenn dort Maria Sakkari kommen sollte. Aber ich glaube, sie kann sehr froh sein oder auch zufrieden sein, das Match zu überstanden zu haben.
Maria Sakkari hat eine sehr imponierende Leistung gebracht, hat zum dritten Mal in diesem Sommer gegen Camilla Giorgi gespielt, zum dritten Mal klar in zwei Sätzen gewonnen und Giorgi hat nicht ein einziges Mal in den sechs Sätzen mehr als drei Spiele gewonnen gegen Sakkari. Die gewinnt mit 6:1, 6:0, trifft jetzt auf Peng Shuai, die hat in ihrer ersten Runde gegen Varvara Lepchenko gewonnen. Weitere Spielerinnen, die gute Leistungen gebracht haben, die beeindruckende Leistungen gebracht haben, das ist zum einen Madison Keys, die hat gegen Misaki Doi im ersten Satz ein wenig Probleme gehabt, aber am Ende mit 7:5 und 6:0 gewonnen. Sophia Kanin gewinnt gegen Coco Vandeweghe, 7:6, 6:3. Coco Vandeweghe, die nach langer Verletzungspause wieder jetzt auf dem Weg zurück ist. Sophia Kanin hat dann aber ihr Selbstvertrauen ausgespielt, beziehungsweise dann auch ihre gute Form ausgespielt. Und sie trifft jetzt auf Laura Siegemund. Laura Siegemund hat gegen Magdalena Frech mit 5:7, 6:3, 6:4 gewonnen. Man möchte mal sagen, das war ein typisches Siegemund-Match.
Wobei ich sagen muss, das ist ziemlich an mir vorbeigelaufen. Wir sprechen es immer in den ersten Runden der Grand Slams an. Es passiert so viel, könnte ich ein Auge auf alles haben. Das war ein Fall, wo ich einfach leider nichts gesehen habe. Aber von dem, was ich immer mal wieder am Scoreboard sah, würde ich dir zustimmen. Es war ein Siegemund-Match. Und jetzt trifft sie auf eine Siegemund-Gegnerin, die eine ähnlich imposante Art natürlich auf dem Court hat wie Siegemund. Und das ist eben Kennen. Das war ein ziemlich unterhaltsames Match gegen Vandeweghe, die sich im zweiten Satz nochmal zu verletzen schien. Und sie ist ja gerade erst von einer sehr langen Pause zurückgekommen, das Match dann aber zu Ende gebracht hat, die besser mitgehalten hat als in den letzten Wochen, nachdem sie jetzt eben zurückgekommen ist. Aber da sah man eben wirklich, dass Kennen im Moment so viel Selbstbewusstsein hat, sich so gut in Matches reinbeißen kann. Und sie geht sicherlich auch als Favoritin in das Match gegen Siegemund und dann könnte es zur dritten Runde gegen Madison Keys kommen.
Das wäre natürlich ein ziemlicher Knaller. Drei Ergebnisse möchte ich noch besprechen. Auf der einen Seite erstmal Dajana Jastremska hat in drei Sätzen gegen Monika Niculescu gewonnen und trifft jetzt auf Rebecca Peterson. Aber drei Ergebnisse müssen wir noch besprechen. Einmal das Spiel von Joe Konta. Die hat gestern in einem ersten kleinen Höhepunkt des Tages gegen Daria Kasatkina mit 6:1, 4:6 und 6:2 gewonnen. Im zweiten Satz kam sie mit dem Schiedsrichter aneinander, meinte da ungerecht behandelt worden zu sein. Ich muss sagen, die Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat, waren meiner Meinung nach gut. Es ging da um gechallengte Bälle, dann der Punkt, ob der wiederholt werden musste oder ob der Kasatkina zugesprochen werden musste. Meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter dort beide Entscheidungen richtig getroffen. Trotzdem konnte Joe Konta im dritten Satz den Sack zumachen, trifft jetzt auf Margarita Gasparian. Das wird eine sehr interessante zweite Runde, aber Joe Konta, meiner Meinung nach, war sie gestern sehr beeindruckend. Wie ging es dir?
Ja, und ich gehe auch davon aus, dass sie ihre zweite Runde gewinnen wird. Das war endlich mal wieder so ein bisschen diese solide Konter, die wir nach Wimbledon auch ein bisschen vermisst haben. In Wimbledon hatte sie ja diese bittere Niederlage eingesteckt, danach noch eine Auseinandersetzung mit einem Journalisten gehabt und der Trubel um das rum, glaube ich, hat sie schon ein bisschen beschäftigt. Eben quasi so dieser Nachhall von der Niederlage gegen Strycewa. Aber sie hat es, damit würde ich sagen, abgestreift. Und wie gesagt, sie geht als Favoritin ins Match gegen Gasparian. Und wo wir über Sorgenkinder sprechen, Kasatkina ist sicherlich ein solches, aber hat sich in dem Match auch besser verkauft, als man hätte denken können. Hat im ersten Satz wenig Chancen gehabt gegen die Art von Konter, hat sich dann aber schon reingefuchst, natürlich mit der Mithilfe von Konter im zweiten Satz und im dritten hat sie dann verloren, aber ich würde sagen, sie ist auf dem Weg nach oben wieder und ich denke, sie wird sich stabilisieren können, vielleicht irgendwo um Platz 60 für den Rest der Saison und für Konter gibt es Chancen, auch hier weit zu kommen und mal schauen, vielleicht sogar Chancen noch auf das Jahresendturnier.
Vielleicht sehen wir auch das Achtelfinale Konter gegen Karolina Pliskova. Aber da ist schon noch ein bisschen Wasser dazwischen. Irina Svitolina gewann gegen Whitney Osokiewa mit 6:1, 7:5, hatte nur im zweiten Satz Probleme und trifft jetzt auf die vielleicht beeindruckendste Spielerin des gestrigen Tages bzw. des heutigen Tages. Venus Williams hat gegen Zhai Zhai Zheng mit 6:1, 6:0 gewonnen. Zheng hat dieses Jahr San Jose gewonnen, also hat auf dem amerikanischen Hartplatz Sommer auch ein fantastisches Ergebnis gehabt. Aber Venus Williams hat eine wirklich starke Leistung gezeigt, hat hinterher gesagt, ich liebe, liebe, liebe Tennis. Man möchte ihr nicht widersprechen.
Ja, mal schauen, ob sie das dann halt auch in der zweiten Runde bringen kann. Das ist ja so ein bisschen das Venus Williams Problem. Sie schlägt sich ja seit, was sind es, 7, 8 Jahren mit einer Autoimmunkrankheit rum und bringt eben an manchen Tagen hervorragende Leistungen, nur um dann in der nächsten Runde doch körperlich wieder Tribut zollen zu müssen oder eben die Leistung nicht abrufen zu können. Also da bin ich gespannt, wie das läuft. Aber das war ein sehr gutes Match. Das war wahrscheinlich die Leistung des Tages neben Świątek und einfach nur beeindruckend. Und Zheng war chancenlos in diesem Match. Und jetzt kommt aber eben die große Hürde in Form von Irina Svitolina, die schon Siege hat gegen Venus Williams, die eben so viel zurückbringen kann an Bällen, die so viel Druck ausüben kann. Und da wird Venus Williams einfach einen guten Tag beim Surf brauchen, glaube ich, um das zu gewinnen.
Der erste Tag der Damen in der unteren Hälfte ist beendet und wir haben bis auf Caroline Garcia, die ausgeschieden ist, beziehungsweise Angelique Kerber, kaum gesetzte Spielerinnen, die ausgeschieden sind. Bei den Herren ist es auch eher ruhig verlaufen, können wir sagen. Die beiden großen Favoriten, Novak Djokovic und Roger Federer, sind in die zweite Runde eingezogen, auch wenn Federer einen Satz abgegeben hat. Aber interessante Ergebnisse gab es trotzdem zuhauf. Darüber sprechen wir gleich hier bei Breakfast at Flushing von Chip & Charge auf meinsportpodcast.de.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Hey, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Roger Federer und Novak Djokovic haben gestern ihren ersten Auftritt gehabt, beziehungsweise heute Morgen bei den Herren. Novak Djokovic musste gegen Roberto Caballes bei Jena ran, 6:4, 6:1, 6:4, obwohl es im ersten Satz wirklich noch nach Wettbewerb aussah, konnte Djokovic dann aber im zweiten Satz und dritten Satz sein Tempo so weit anziehen, dass Caballes bei Jena am Ende gar keine Chance hatte. Roger Federer dagegen, der erwischte einen Fehlstart gegen Sumit Nagal aus Indien, einen Qualifikanten, und verlor den ersten Satz mit 4:6. Danach die drei Sätze waren relativ stressfrei, 6:1, 6:2, 6:4. Aber Philipp, haben Roger Federer da so ein bisschen die John Millman-Dämonen des letzten Jahres eingeholt?
Ja, es wirkte zumindest so. Ich muss zugeben, ich hatte Nagal vorher noch nicht gesehen, aber er ist ein fitter Spieler, jemand, der viele Bälle zurückbringt, der eigentlich während des ganzen Matches konzentriert geblieben ist, der eben jetzt nicht so die harten penetrierenden Schläge hatte, aber eben in der Lage war, Federer zu beschäftigen. A, eben durch die Abwehr und B, dadurch, dass er seine Schläge gut verteilt hat. Und er hat genug Fehler aus Federer rausgepresst im ersten Satz, sodass der den ja quasi alleine abgegeben hat. Ein bisschen überraschend dann auch, als das passierte, abgegeben hat. Und dann gab es zwei enge Spiele am Beginn des zweiten Satzes. Und die hat Federer eben beide für sich entschieden. Hat den Aufschlag mit etwas Schwierigkeiten durchgebracht, hat sich dann endlich das Break geholt gegen Nagal und danach hatte er das Match im Griff. Aber es war wirklich so ein Spieler, der ihn wieder beschäftigt hat. Und das war im letzten Jahr der Fall, wo ihn Millman wirklich dann auch in dieser Hitze niedergerungen hat und wo Federer einfach körperlich am Ende schien, weil Millman eben so viele Bälle zurückgebracht hat. Und daran hat das heute eben bei Nagal erinnert. Die Bedingungen waren aber andere. Es war nicht so heiß. Federer hat nicht so viele Fehler gemacht, wie er dann gegen Millman gemacht hat. Und trotzdem, glaube ich, wird das als kleines Warnzeichen gesehen haben, dass er ja vielleicht noch nicht in der absoluten Topform hier ist.
Aber was wir sagen können, ist, dass die Hitze wohl in den nächsten Tagen erstmal kein Faktor sein wird, weil die Wetteraussichten sehen erstmal so aus, dass so maximal 25, 27 Grad sein sollen. Eigentlich perfekte Bedingungen für alle Spieler und Spielerinnen.
Ja, und wahrscheinlich auch gut zu gebrauchen. Wir erinnern uns ja eben wirklich ans letzte Jahr, wo die heißen Temperaturen zusammen eben mit diesem Dach auf dem Ash und der Zirkulation der Luft dazu geführt hatten, dass da eben anscheinend teilweise Saunabedingungen waren und viele der Spieler sich und Spielerinnen auch sich extrem schwer dort getan haben. Und ich denke, so kann es dem Tennis eigentlich nur gut tun.
Ein anderer Inder, der gestern im Einsatz war, das war Pranish Gunneswaran und der musste gegen Daniil Medvedev ran. Daniil Medvedev, wir haben häufig darüber gesprochen in diesen Wochen des US Open Hartplatz Swings, hatte eine beeindruckende Zeit jetzt in den letzten Wochen. Zwei Finals, einmal dann auch gewonnen in Cincinnati und gewann gestern gegen Pranish Gunneswaran mit 6:4, 6:1, 6:2, hat sehr früh Reisegeschwindigkeit erreicht und von da an war es wirklich nur noch Cruising für ihn. Medvedev musste sich im zweiten Satz am Rücken behandeln lassen, aber auch das schien ihn nicht sonderlich zu beeindrucken. Er trifft jetzt auf Hugo Delien, der hat gegen Sun Wukwon davon profitieren können, dass Kwon aufgeben musste. Daniil Medvedev macht hier schon wieder einen sehr starken Eindruck, aber auch ich stelle mir die Frage, wie lange kann er das durchhalten, weil Medvedev extrem viel gespielt hat in diesem Sommer.
Ich meine, der Vorteil ist, er sollte nicht zu sehr gefordert werden in den nächsten Runden. Ich gehe davon aus, dass er gegen Delien auch klar gewinnt, wahrscheinlich sogar in drei Sätzen. Da mal gucken, ob Lopez oder Nishioka von oben kommt. Das könnte natürlich ein bisschen zähere Sache werden, aber Medvedev, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, sollte eigentlich in der Lage sein, diese Matches für sich zu entscheiden. Und er hat sich quasi durch den harten Sommer, durch die vielen Matches, die er gespielt hat, hier so ein bisschen eine glückliche Auslosung verdient gehabt und bis zum Viertelfinale nicht in allzu große Gefahr geraten. Und wahrscheinlich spätestens dort wird ihm der Körper irgendwann zum Problem geraten. Aber das war heute schon ziemlich beeindruckend, wenn man eben überlegt, wie hart er in den letzten Wochen arbeiten musste.
Auf jeden Fall kann er hier in der zweiten Runde jetzt weitermachen, beziehungsweise er kann auf Hugo Delien treffen und das sollte eigentlich erstmal für ihn noch nicht das große Problem sein. Wie gesagt, Delien profitierte von der Aufgabe von Sun Wukwon. Yoshihito Nishioka hat gegen Marcus Giron in vier Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Feliciano Lopez. Der hat in vier Sätzen gegen Taylor Fritz gewonnen und das fand ich eine Überraschung. Der alte Mann Feliciano Lopez zeigt es nochmal dem jungen Taylor Fritz und gewinnt in vier Sätzen. Starke Leistung von Lopez.
Ja, ein bisschen enttäuscht natürlich für Fritz, der in diesem Jahr den Sprung nach oben geschafft hat, primär über Resultate auf dem 250er-Level, dort Turniere gewonnen hat, dort gute Leistungen gezeigt hat, aber hier eben dann doch noch ein paar seiner Schwächen aufzeigte. Von dem bisschen, was ich gesehen habe, war ein altes Problem von Fritz zu sehen, dass er eben nicht immer das Netz angreift, wenn er sollte, dass er sich auf viel zu viele lange Ballwechsel einlässt und da hat er sich dann eben von Lopez irgendwann weichkochen lassen. Für den ist das eine tolle Geschichte. Der hatte in diesem Jahr Queens gewonnen, hatte da ein bisschen Pech mit der Auslosung in Wimbledon. Aber hier hat er es genutzt und hat eine ganz gute Chance, über die dritte Runde natürlich zu erreichen.
Feliciano Lopez, wie gesagt, trifft jetzt auf Yoshihito Nishioka. Miomir Kecmanovic hat gegen Laszlo Djere in drei Sätzen gewonnen. Jeremy Chardy gewann gegen den Winston-Salem-Sieger Hubert Hurkacz in fünf Sätzen und trifft jetzt auf Stan Wawrinka. Der hat mit dem Nachwuchsstar der Italiener Yannick Sinner nur drei Sätze Probleme gehabt, gewinnt am Ende in vier Sätzen 6:3, 7:6, 4:6 und 6:3. Wer aus der italienischen Sicht auch ausgeschieden ist, das ist Fabio Fognini. Fabio Fognini hatte einmal ein Achtelfinale hier erreicht bei den US Open, damals als er einen 0:2 Satzrückstand gegen Rafael Nadal aufgeholt hat und das Match gewonnen hatte. Aber ansonsten hat er nicht wirklich gut gespielt in New York und hier setzt er das fort. Er verliert gegen Riley Opelka in vier Sätzen. Opelka gewinnt 6:3, 6:4, 6:7, 6:3. Was mich allerdings beeindruckt hat bei Opelka war, dass er die Ballwechsel mitgehen konnte. Dass es nicht nur stumpf über den Aufschlag ging, sondern dass er auch in den Rallyes häufiger die Oberhand behielt.
Ja, und es war hier wirklich auch der Fall, dass Fognini in der Lage war, Teile seiner Power einfach zu kontern. Er stand ziemlich weit hinter der Grundlinie, hat viel zurückgebracht und hat Opelka dazu gefordert, dass Opelka eben wirklich 2, 3, 4 Mal teilweise seine Ballwechsel beenden musste. Und dabei hat Opelka wenig Fehler gemacht. Und ich denke, das ist dann eben auch der Unterschied zu John Isner, dass er eigentlich ziemlich kompetentes Grundlinienspiel hat oder ein kompetentes Spiel mit seinen Grundschlägen. Und er, denke ich, hat eine große Chance, irgendwann in die Top 10 zu kommen, einfach weil da einfach viel mehr Substanz drin ist, als bei John Isner es zum Beispiel der Fall war in jüngerem Alter. Und das war eine ziemlich gute Leistung nach einem eher durchwachsenen Sommer von Opelka. Aber Fognini tut sich ein bisschen schwer mit guten Aufschlägern oder eben mit diesen Gewaltaufschlägern, wie Opelka sicherlich einer ist, weil er sich da dann eben, ja, weil er da auch nicht so den Rhythmus bekommt, den er möchte. Und B, schlägt er sich eben anscheinend mit einer Fußverletzung rum. Ich denke, er hat hier vor allem gespielt, weil er sich gern fürs Jahresendturnier qualifizieren möchte und gehofft hat, hier wohl ein paar Runden zu gewinnen. Ist ihm nicht gelungen. Mal schauen, ob er jetzt eine kleine Pause macht oder wie er hier vorgehen will, bei seinem Ziel zum Jahresendturnier zu kommen.
Fognini hatte auch zwischendurch dann einen Punktabzug bekommen. Das war die zweite Verwarnung, weil er einen Ball weggeschossen hat, der ein Ballkind getroffen hat, ein Ballmädchen getroffen hat, und er war kurz vor der Disqualifikation, weil eigentlich heißt es, wenn du einen Offiziellen bzw. einen auf dem Platz berührst mit einem Schläger oder mit einem Ball, weil du aus Wut den Ball weggeschlagen hast, dann führt das zur Disqualifikation. Da hatte Fabio Fognini etwas Glück und trotzdem Riley Opelka gewinnt und trifft jetzt auf Dominik Köpfer. Der hat seine Auslosung genutzt, ist als Qualifikant hier durchgekommen und traf in der ersten Runde auf Frau Munar. Munar hat quasi nur Sandplatz gespielt in diesem Jahr, hatte nur ein Vorbereitungsmatch, und Köpfer konnte in 4 engen Sätzen gewinnen mit 6 zu 4, 7 zu 6, 5 zu 7 und 7 zu 5. Und Köpfer ist inzwischen schon der 5. beste DTB-Profi bei den Herren in der Weltrangliste. Er ist knapp an den 100 jetzt dran und spielt eine sehr, sehr ordentliche Saison.
Ja, war ein unterhaltsames Match. Von dem, was ich gesehen habe, Köpfer hat schon auf den 3. Satz aufgeschlagen, musste es dann abgeben. Da hat sich Munar so richtig ins Match hineingebissen. Und dann der 4. war auch ähnlich unterhaltsam. Und es war halt dieser klassische Kontrast. Munar, der weit hinter der Grundlinie stand, der viel einfach zurückgebracht hat, der Köpfer immer und immer wieder gefordert hat, diese Ballwechsel zu beenden. Und das hat Köpfer teilweise spektakulär gemacht. Teilweise waren natürlich auch Fehler drin, aber es war so ein bisschen so ein klassisches Erstrundenmatch bei einem Grand Slam, vor allem eben 1, 2, 2 Spieler mit unähnlichem oder mit kontrastierendem Stil aufeinander getroffen sind. Und es war super eng. Eben, es waren nur diese 3 Punkte nach 4 Sätzen, aber für Köpfer ist das natürlich schon eine ziemlich spektakuläre Geschichte, nachdem er auch schon die 2. Runde in Wimbledon erreicht hat. Und hier kann man ja fast so ein bisschen von seinem Heim-Grand Slam sprechen. Er ist ja schon länger in den USA. Er ist jemand, der im College-Tennis groß geworden ist. Er hatte von dem, was man ja irgendwie so mitbekommen konnte via Stream, hatte er auch eher das Publikum hinter sich. Und jetzt kann man gespannt sein, wie es für ihn gegen Opelka läuft, ob er damit umgehen kann mit diesem, ja, mit diesem Gewaltspiel von Opelka.
Opelka gegen Köpfer ist die 2. Runde. Philipp Holschreiber wollte auch die 2. Runde erreichen. Er unterlag aber Luca Puy in 4 Sätzen. Puy war der konstantere Spieler über diese 4 Sätze. Im 3. Satz setzte er sich ab. Kohlschreiber hatte Achtelfinalpunkte aus dem letzten Jahr zu verteidigen, ist jetzt nicht mehr unter den Top 80. Geht die Karriere von Philipp Kohlschreiber langsam zu Ende, möchte man sich fragen.
Möglich ist es. Ich bin gespannt, wie er sich zum Beispiel nach dem Davis Cup Finale entscheidet, wie er, ja, was das für ihn quasi, ob das, also das ist ja schon etwas, was er mitnehmen möchte, das hat er ja auch schon zu Anfang des Jahres gesagt, und da bin ich eben wirklich gespannt, ob das für ihn nochmal so eine Zäsur ist, ob das nochmal eine Motivation ist, weiterzumachen. Er wird sicherlich unzufrieden mit dieser Saison sein und er wird ein bisschen kämpfen müssen, sie am Ende in den Top 100 zu beenden. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das schaffen wird. Aber mal gucken, ob ihm das reicht oder ob er dann irgendwann doch den Stecker zieht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass wir ihn zumindest in 2020 noch sehen. Und er hat hier nicht so schlecht gespielt. Er hätte den 3. auch für sich entscheiden können. Ich glaube, er hat 2-mal einen Break Vorsprung hergegeben, auch weil ziemlich viele Doppelfehler drin waren. Die waren aber in der entscheidenden Phase des 3. Satzes dann auch bei Puy drin. War ein bisschen komisches Match zwischen den beiden. Er war dran, aber Puy dann eben am Ende schon ein halbes Level über ihm.
Guido Pella ist auch ausgeschieden, verlor gegen Pablo Carreño Busta in 4 Sätzen. Der trifft jetzt auf Ricardas Berankis. Der hat gegen Jerzy Wesely einen 2-1 Satzrückstand aufgeholt und konnte in 5 Sätzen 6-4 im 5. Satz gewinnen. Auch Gregor Barrère mit 7-6 im 5. Satz gegen Cameron Norrie siegreich. Trifft auf David Goffin. Der hat eine gute Leistung gebracht gegen Corentin Moutet. Gewann in 4 Sätzen im 4. Satz 6-0. Bonnar Čorić gewann in 3 Sätzen gegen Evgeny Donskoi. Trifft jetzt auf Grigor Dimitrov. Glaube ich, eine Partie, auf die wir uns sehr freuen können. Grigor Dimitrov zeigte sich nach seinem 4-Satz-Sieg gegen Andreas Seppi sehr zufrieden mit seiner Leistung. Pablo Cuevas gewann gegen quasi Rückkehrer Jack Sock in 3 Sätzen. Jack Sock ohne Einzelsieg bislang auf der ATP-Tour 2019. Pablo Cuevas trifft auf Kamil Majdzak. Der ist als Lucky Loser reingekommen hier ins Turnier für Milos Raonic und gewann gegen Nicolas Jarry in 5 Sätzen. Kenichikori hat gegen Marco Trungeliti 6-1, 4-1 geführt, dann musste Trungeliti aufgeben. Kenichikori war der erste Spieler in der zweiten Runde. Das war gestern gleich so gegen 18.30 Uhr. Wir müssen noch über ein, zwei Spieler sprechen, ein, zwei Spieler besprechen. Thomas Berdych ist der eine. Der hat gestern gegen Jenson Brooksby, 394. der Weltrangliste, in 4 Sätzen verloren. Ich möchte die Leistung von Brooksby, der sich hier als Qualifikant durchgespielt hat, überhaupt nicht kleinreden. 6-1, 2-6, 6-4, 6-4. Aber Thomas Berdych gestern zuzuschauen, tat schon ein wenig weh. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Thomas Berdych weh tat, gestern zu spielen.
Ja, er hat dann eben quasi noch eine, oder quasi in der deutschen Nacht noch eine Pressekonferenz zu dem Match gegeben und wir beide hatten auch ein bisschen vorher hingeschrieben, hin und her geschrieben, privat, ja, ist es vielleicht das Ende für Berdych? Und nachdem er vor dem Turnier gesagt hatte, na, er will mal so ein bisschen das Jahr abwarten, klang sie jetzt eher so, als dass es zu Ende gehen könnte. Er meinte, wenn sich nichts ändert, dann macht es für ihn nicht viel Sinn, weiter zu spielen. Und er hatte jetzt noch 2 Turniere auf dem Programm, ziemlich sicher, St. Petersburg, ich glaube, Juai, will noch Wildcards für ein paar Turniere anfragen. Ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel eine für Bessy bekommen würde, wo er ja vor ein paar Jahren, vor 14 Jahren, das Masters-Turnier dort gewonnen hat. Aber was man jetzt hier in dem Match sah, er hatte danach gesagt, dass er mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte, das war schon einfach schwach. Er war nicht in der Lage, sich zu den Bällen so richtig zu stellen. Er wirkte total rostig. Nachdem er so einen guten Start ins Jahr gehabt hat, scheint jetzt wirklich einfach an seinem Körper zu scheitern. Und es klang jetzt so, dass wenn er sich das nicht nochmal alles überlegt, die Karriere von ihm wirklich zum Ende dieses Jahres dann auch ein Ende nimmt.
Wir haben den Sendungsvorschlag schon bekommen. Wer ist oder wer litt am meisten unter den Big Three? Ob es Thomas Berdych war, David Ferrer oder Joe Wilfried Tsonga? Das ist wirklich ein sehr interessantes, eine sehr interessante Frage.
Ja, müsste ich auch erstmal drüber nachdenken. Er hat ja immerhin einige Siege eigentlich gegen fast alle. An Djokovic ist er immer zerschellt, aber gegen Federer hatte gute Matches gehabt, gegen Murray hatte gute Matches gehabt, gegen Nadal, ja, hat er sich auch schwer getan. Ja, müssten wir mal drüber nachdenken.
Absolut. Haben wir noch ein Ergebnis, was wir unbedingt besprechen müssen bei den Herren? Mir fällt jetzt nämlich gerade keins. Ach doch, hier, Paolo Lorenzi hat gegen Zachary Swider in 5 Sätzen gewonnen. 3-6, 6-7 lag er zurück. Lorenzi konnte dann mit 6-4, 7-6 und 6-2 gewinnen. Im 4. Satz sogar noch Matchball abwehren. Zachary Swider ist 16 Jahre alt, ist im November 2002 geboren und zeigte hier 2 Sätze lang wirklich eine famose Leistung. Aber am Ende konnte er kaum noch laufen und Paolo Lorenzi, der wahrscheinlich schon 75.000 Matches in seinem Leben gespielt hat, konnte am Ende dank seiner Erfahrung in die zweite Runde einziehen.
Ja, 75.000 Matches gespielt, aber anscheinend das erste Mal von 0-2 Satzrückstand zurückgekommen. Im Moment verdient er sein Geld primär bei italienischen Challenger-Turnieren, zumindest fällt er mir da am meisten auf. Und hier nimmt er jetzt mal kurz $100.000 mit, dafür, dass er die zweite Runde erreicht hat. Da muss er ziemlich viele italienische Challenger-Turniere für gewinnen. Also er, würde ich sagen, hatte hier einfach wirklich doppelt Glück und Swider, das ist so schwer zu sagen, wie ein 16-Jähriger quasi, wie die Leistung jetzt einzuschätzen ist. Es gibt sehr wenig 16-Jährige, die in den letzten Jahren Siege bei Grand-Slam-Turnieren geschafft haben. Ich glaube, Bernard Tomic war der Einzige in den letzten anderthalb Jahrzehnten oder so. Also das wäre ein ziemlich dickes Ding gewesen, aber am Ende stand ihm dann wirklich sein Körper im Weg.
Gute Überleitung auch. Heute wird es im Laufe des Tages noch eine neue Challenger-Corner geben mit einem italienischen Challenger. Philipp hat es gar nicht gewusst, aber hat eine gute Überleitung gebracht. Schauen wir auf den zweiten Tag morgen und der wird so ein bisschen überschattet, beziehungsweise der wird überstrahlt von einem Match, was den das Louis Armstrong Stadium eröffnen wird. Stefanos Tsitsipas gegen Andrei Rublev. Rublev hat in den letzten Wochen famose Form gezeigt und Tsitsipas scheint angreifbar zu sein in diesem amerikanischen Hartplatz-Sommer. Naomi Osaka und Anna Blinkova werden das Arthur Ashe Stadium eröffnen. Danach Thomas Fabiano gegen Dominic Thiem, von dem wir noch nicht wissen, wie fit er ist. Er ist erkrankt gewesen in der letzten Woche und laut des Kollegen Lukas Zara aus Österreich hat er jetzt erst angefangen mit dem Training. Auch da werden wir dann natürlich ein Auge drauf haben müssen. Die Night Session dann auf dem Arthur Ashe mit John Millman gegen Rafael Nadal, Nadal und Sloane Stephens gegen Anna Kalinska, ja. Und dann haben wir natürlich noch auf Court 17 Alexander Zverev gegen Radu Albot. Das wird das dritte Match sein auf dem Platz 17, ungefähr gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr. Der Tag verspricht eine ganze Menge, auch auf dem Grandstand Alison Risk gegen Garbiñe Muguruza. Ich habe sehr viel Bock auf Tag 2.
Ja, und Sabalenka gegen Azarenka in der deutschen Nacht dann morgen zu sehen. Vorher Potapova gegen Corey Goff. Da kann man sehr gespannt sein. Das dürfte dann eher so 10, 11 Uhr deutscher Zeit sein. Gucken, wie sich Goff da schlägt. Wie groß der Hype nach einem möglichen Sieg in dem Match wäre. Ich erwarte mir auch viel von dem morgigen Tag und wahrscheinlich auch ein bisschen spektakulärere Ergebnisse sogar noch als heute.
Julia Görges spielt gegen Natalia Veslianzeva um 17 Uhr gleich deutscher Zeit. Danach Bianca Andreescu mit ihrem ersten Auftritt gegen Katie Wolinetz aus den USA. Gael Monfils gegen Albert Ramos Vinolas. Das wird uns wahrscheinlich bis tief in die Nacht dann auch begleiten. Das war Tag 1 unseres Breakfast at Flushing. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten, wir beiden legen uns jetzt nochmal hin. Wir werden aber ab 17 Uhr wieder da sein und mit euch durch Twitter bzw. bei Facebook dann durch den Tag gehen. Und morgen spätestens um 7 Uhr gibt es dann auch das neue Daily Breakfast at Flushing. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.